Axel trifft, der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden.
Dankeschön fürs Downloaden, Streamen und fürs Hören. Ich bin Axel Metz. Danke vor allem auch fürs Weiterempfehlen. Heute ein etwas anderer Gast im Podcast. Keine Musikerin, keine Schauspielerin, keine Buchautorin. Wobei man sagen muss, unter Umständen noch keine Buchautorin. Aber das entscheidet sich in bis zu 3 Wochen. Ich spreche mit der einzigen sächsischen Teilnehmerin am großen Backen im Fernsehen, einer studierten Ärztin und Hobbybäckerin, zweifache Trägerin der Roten Schürze in dieser Staffel als beste Bäckerin der Woche in der Sendung. Ich freue mich auf Sibylle Blei aus dem Erzgebirge. Schön, dass du hier zu uns ins Studio gekommen bist.
Ja, erstmal herzlichen Dank, dass ich hier sein darf.
Du bist ja momentan eine ziemlich gefragte Person in Sachsen, speziell im Erzgebirge. Wie oft wirst du eigentlich angesprochen darauf, dass du die vom großen Backen bist?
Tatsächlich ja, recht häufig. Egal in welchen Raum man kommt, ob man nur beim Kinderarzt war und dort gleich empfangen wird mit "Ach, heute ist die Bäckerin da, haben sie eine Torte mitgebracht." Oder im Kindergarten wird da noch viel drüber gesprochen. Letztens war es direkt in einem Restaurant, wo mich ganz fremde Menschen angesprochen haben, ja. Aber auch die Nachbarn beim Einkaufen, sämtliche Leute sprechen einen jetzt schon an, ne?
Wie ist das so, wenn du da früh beim Bäcker bist? Sind die da nicht so ein bisschen, aha, Konkurrenz?
Aber beim Bäcker tatsächlich wurde ich noch nicht angesprochen. Ich weiß nicht, wie gut das jetzt tatsächlich, wie breit das gestreut ist, dass ich da mitmache. Aber ich glaube nicht, dass die mich als Konkurrenten sehen.
Wie bist denn du zum Backen gekommen? Erzähl mal.
Also zum Backen selber bin ich gekommen, weil meine Mama immer früher sehr, sehr viel gebacken hat. Ich immer mitgebacken habe und dann für sie immer gebacken habe, für meine Schwester und meine Nichten ganz viel. Und zum großen Backen direkt, da hatte sich mich dann mein Mann angemeldet.
Warum hast du dich nicht angemeldet? Hast du nicht das Selbstbewusstsein gehabt oder bist du gar nicht auf die Idee gekommen?
Also ich habe die Sendung jahrelang verfolgt. Wunderbar, was sie da kreieren, auch unter dem Zeitdruck. Ich habe das immer bewundert, auch was die dort machen, auch mit dem Fondant, wie die modellieren. Und ich habe mich einfach nie dort in dieser Riege gesehen, dass ich genauso gut sein könnte. Und letztes Jahr auf der Couch, da haben die ja die Torten wieder so gelobt. Und ich war so, naja, aber eingestrichen ist die jetzt nicht so perfekt. Und dann meinte mein Mann nur so, ja, das stimmt, du kriegst das besser hin. Meld dich doch mal an. Und dann habe ich gesagt, nee, das kriege ich nicht hin. Naja, und er hat wahrscheinlich mein Talent mehr gesehen als ich selber und hat mich dann einfach kurzerhand angemeldet. Und meinte dann so, hier, du musst noch einen Fragebogen ausfüllen, ich habe dich angemeldet.
Und dann wurdest du genommen?
Naja, dann ging erstmal die Maschinerie des Castings los. Ich musste diesen Fragebogen ausfüllen und 4 Torten waren es, glaube ich, als Bilder hinschicken. Nach einem Monat habe ich einen Anruf bekommen und dort wurde so eine Stunde lang ein Interview geführt, wo wirklich ganz viele Fragen gestellt worden sind, auch zu meinen Backqualitäten und wie ich mich selber einschätzen würde, wie ich mit sämtlichen Teigformen von Brandteig und Biskuit und Hefeteig, wie ich damit arbeiten kann. Und dann wurde so mehr oder minder wie so ein Lebenslauf oder ein Bewerbungsbogen von mir erstellt. Und damit wurde dann Sat.1 sozusagen, wurde die Info von mir gegeben und die mussten dann zum Live-Casting weiter einladen.
Und dann warst du beim Live-Casting.
Genau, dann wurde ich tatsächlich, war ich eine der nicht ganz so vielen mehr, die dann die 3 Live-Casting-Orte, das ist Berlin, München und Köln, wo live geladen wird. Also ich weiß jetzt nicht die genaue Teilnehmerzahl, aber ich würde vielleicht mal sagen 25 bis 30. Und dann musste mit einer selbstgebackenen Torte anreisen. Also ich von Erzgebirge bis nach Berlin, das war schon eine Herausforderung tatsächlich.
Was war das für eine Torte, die du mitgenommen hast?
Also ich hatte mir vorgestellt, dort halt mit einer sehr impulsiven Torte, also es war eine 3-Etagen-Torte zu überzeugen, die halt von der Dekoration von außen jede Etage unterschiedlich war, um einfach so viel wie möglich an Techniken von mir zu zeigen, was ich kann und auch geschmacklich innen drin so viel wie möglich reinzupacken.
Was ist das dann so für ein Gefühl, wenn du dann Bescheid bekommst? Ja, wir nehmen dich.
Ja, ungefähr 2 Wochen später kam dann der Anruf. Eigentlich unter dem Vorwand, sie hätten noch ein paar Fragen. Ich war völlig unvorbereitet und dann wurde so gesagt, herzlichen Glückwunsch, Sie sind dabei, Staffel 12. Das war völlig überwältigt. Also hätte ich nie damit gerechnet, dass mein Können dort reicht, ich als Person dort reiche. Und ja, die Freude war riesig. Also unglaublich, dass es dann diese ganze Arbeit für diese Vorbereitung, für diese Castingshow und dann, ja, Wahnsinn. Also Luftsprünge wurden da gemacht.
Die ganze Geschichte ist ja schon vorproduziert. Du hast dir sozusagen für die ganze Geschichte, denke ich, freinehmen müssen.
Ja, genau. Also ich hatte dann, das war eine ganz lustige Geschichte, zum 1. März eine neue Arbeitsstelle gehabt und musste natürlich dann schon irgendwo, wo ich wusste, es geht langsam Richtung Livecasting und die Chance, dass ich dabei bin, wird immer größer, meinem Chef natürlich Bescheid sagen, dass es sein könnte, dass ich im Mai dann mal mehrere Wochen nicht da sein werde. Natürlich in der Klinik ist das immer nicht so einfach, ne? Ärztemangel ist einfach überall, aber ich habe einen ganz netten Chef, der dann natürlich mir da zugestimmt hat und gesagt, ja, ist in Ordnung, Sie können gehen. Und dann war ich im Mai mehrere Wochen nicht da. Also ich habe das schon ein bisschen vorgeplant, dass es dann eventuell so sein könnte.
Und dann bist du dort am Stück einfach mal dort vor Ort und hast dort abzuliefern.
Genau, also es ist so, dass wir am Stück backen und drehen. Also sonntags haben wir frei und nach Hause fahren könnte man, aber das ist einfach zu weit. Ne? Mein Mann hat mich zweimal besucht mit den Kindern, sodass ich da ein bisschen wenigstens sonntags die Unterstützung von meiner Family hatte. Und ja, ich bin ja mittlerweile da schon in Runde 6. Also die 3 Wochen war ich ja auf alle Fälle da. Weiteres müsst ihr dann im Fernsehen angucken. Aber es war schon auf alle Fälle auch anstrengend, so lange von der Familie getrennt zu sein. Ja, so ein Wochenende ist ja eigentlich nicht wirklich viel. Ne?
Wie muss man sich so einen Tag in diesem Backzelt denn vorstellen? Wann geht's los und wann ist dort Schluss?
Also es ist immer unterschiedlich, welche Aufgaben gebacken werden, wie lang die Backzeiten sind. Gerade die ersten Aufgaben mit 2 Stunden, die waren dann nicht ganz so anstrengend wie diese 5-Stunden-Aufgaben. Die starteten ja schon teilweise mit Backstart so gegen 9 um 10. Das heißt, dann früher aufstehen, also wirklich teilweise um 6, dann frühstücken und dann wurde man halt in die Maske, Foodcheck und ja, 9 um 10 herum war dann Start. 5 Stunden wurde wirklich durchgezogen. Das ist komplett real, wie es gezeigt wird dort. Also da gab es keine Unterbrechung. Klar konnte man auf Toilette gehen, aber es ist halt deine Backzeit. Machst du das oder machst du das nicht? Und mit Verkostung und gerade die letzten Aufgaben meistens auch Entscheidungstag. Also das war dann vor 18, 19 Uhr sind wir dann nicht raus. Also es war schon anstrengend.
Das ist richtig Arbeit.
Das war Arbeit. Also gerade bei Sendung 6 habe ich dann irgendwann mal gedacht, was mache ich hier eigentlich? Ich könnte so ruhig auf Arbeit haben. Es war einfach nur anstrengend. Also wenn dann wirklich so richtig Stress aufkommt, das war dann, ja, habe ich manchmal schon gezweifelt, was ich hier mache. Aber es war dann am Ende ganz gut.
Du bist Ärztin und du bist am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz.
Genau, ich bin Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe. Leidenschaftlich gerne mache ich die Geburtshilfe und seit dem 1. März, wie gesagt, in Annaberg angestellt. Ja, und macht mir einfach unglaublich viel Spaß.
Kannst du dir vorstellen, gesetzt den Fall, du bekommst Angebote durch das große Backen, Influencer, keine Ahnung, eigene Backsendung vielleicht im Fernsehen. Man weiß ja nie, was kommen kann. Vielleicht ist ja dieses Backrezeptebuch, was du ja dann machen kannst, ja auch der Start für eine Backbuchkarriere. Würdest du deinen eigentlichen Beruf als Ärztin dafür aufgeben?
Ja, ich bin halt schon mit Leib und Seele wirklich gerne Geburtshelferin. Also das haben mich auch meine Kollegen im Vorfeld gefragt und das würde für mich eigentlich nicht in Frage kommen. Und wenn ich es nur vielleicht Teilzeit oder 50% machen würde, man weiß nicht, was kommt, ne? Was nach der Sendung sein wird, auch wie man ankommt bei den Leuten, wie die Rezepte man als Person ankommt. Und wir gehen ja auch auf Backmessen danach als Gruppe und mal sehen, was die Zeit bringt, wie man so ankommt. Und ja, aber mein Job selber und wie gesagt, die Patienten brauchen ja auch kompetente Ärzte. Also ich mache es schon wirklich sehr gerne.
Was ist es so, was dich zur Medizin getrieben hat, wo du sagst, also da, das ist völlig logisch, ich muss das machen, ich werde Ärztin sein?
Also ich weiß nicht, ob ich so ein kleines Helfersyndrom habe. Wurde ich schon letzte Woche geschimpft, weil ich ja bei der technischen Prüfung so viel geholfen habe. Aber ich glaube, das ist schon so eine Persönlichkeit. Also man ist, glaube ich, von der Person so. Und ich wollte irgendwas immer machen, wo Menschen dann dankbar sind. Ich war ja erst auf der Mittelschule und dann habe ich relativ gute Noten gehabt. Dann habe ich gedacht, gut, machst noch Abi und ist aber halt auch so gut. Und statt Hebamme mache ich halt Medizin. Und so die Frauenheilkunde war schon immer so ein bisschen mein Steckenpferd. Ja, und es ist halt immer wieder faszinierend, bei so einer Geburt von so einem Baby dabei zu sein. Das ist so eine Geschichte, die neu entsteht. Ja, und das ist auch für mich jedes Mal unglaublich emotional, wenn so ein kleines Baby kommt und dann schreit und alle sind glücklich, ich bin glücklich. Also das ist das Schönste am Tag.
Wie viele Geburten in einer normalen Woche fallen denn da in deine Dienstzeiten?
Also es kommt ganz drauf an. Leider ist es ja wie überall mit den Geburtenrückgängen nicht mehr ganz so viel wie am Anfang. Also heute Nacht hatte ich zum Beispiel eine wunderschöne Geburt, aber ja, in der Woche sind es ungefähr 5 bis 7 Geburten, die wir dann doch noch durchführen. Ob ich die nur alle abkriege, das ist immer nicht gesagt, aber ja, so ungefähr.
Gibt es so Jahreszeiten oder Monate, wo mehr Geburten stattfinden als im Rest des Jahres?
Also ich denke schon, dass im Sommer mehr Kinder geboren werden, weil viele ja Sommerbabys wollen, was ich irgendwie ein bisschen verrückt finde, weil ich glaube, man muss einfach nur froh sein, wenn man überhaupt ein Kind kriegt. Ja, im Sommer schon. Aber man kann es jetzt nicht sagen. Was man immer merkt, so ein bisschen, wenn die WM oder EM war und Deutschland sehr erfolgreich war, so 9 Monate später, sagen wir mal Babyboom, lustigerweise. Ja, und wo man so ein bisschen gehofft hatte, Corona-Zeiten, dass dann mehr Babys entstehen, das waren aber eigentlich war auch nicht so.
Das ist verrückt. Du hast gesagt, deine Mama hat viel gebacken. Gibt es für dich einen Kuchen, eine Torte, irgendein Gebäck, was für dich total Kindheit ist, wo du sagst, das ist von meiner Mama, das hat's damals immer gegeben. Das ist heute noch mein Bestes.
Ja, das ist der Käsekuchen. Der Käsekuchen geht halt immer. Den backe ich mittlerweile auch so, so oft. Mit oder ohne Eischneehaube. Ja, der Käsekuchen. Oder was ich auch zum Geburtstag oft bekomme, habe ich so eine Schokosahnetorte. Liebe ich einfach. Und bei ihr schmeckt es auch immer anders als bei mir. Also ich versuche so oft nachzubacken. Ich weiß nicht, was sie anders macht. Keine Ahnung.
Ich denke, das ist der Mama-Faktor. Das ist so ähnlich wie beim Schnittenschmieren für die Schule oder für den Kindergarten. Wenn es die Mama gemacht hat, schmeckt es viel besser, als wenn man das selber gemacht hat.
Richtig.
Na?
Das ist verrückt, genau. Aber wie gesagt, die zwei Kuchen. Ja.
Was ist so der Kuchen oder das Gebäck, was in deiner Familie der Knaller ist, was du immer wieder machen musst?
Was ich immer wieder machen muss, neben den Macarons, die halt ein bisschen aufwendiger sind, die ich jetzt nicht so für den Alltag mache, ist halt tatsächlich auch so eine Erdbeer- oder Himbeerrolle. Was ich auch in Sendung 1 gemacht habe, absolutes Lieblingsgebäck. Es ist wirklich so, im Sommer, wenn Himbeeren über sind oder Erdbeeren, das geht super schnell. Der Biskuit dauert nur 15 Minuten in der Herstellung. Genauso lang backt der auch nur. Dann eine Sahne rein, Himbeeren, Erdbeeren, zusammenrollen, fertig. Also für uns, wenn wir den so essen, dekoriert den natürlich nicht so aufwendig wie in der Sendung. Dann wird der gleich genascht. Also das, ja, und die Kinder finden das mega. Also meine Große frühstückt manchmal dann 3 Stücken zum Frühstück und sagt, wo ist die das hin? Schmeckt halt, ne?
Ja.
Und dann nenne ich es auch wirklich ganz gerne nur Luft und Frucht, weil es sind halt, klar sind da Kalorien drin, aber wenn man das so, das ist halt wirklich ganz luftig und fluffig und man merkt gar nicht, dass man Kalorien isst.
Bei Kindern ist das ja, glaube ich, meistens noch ein harmloses Ding, weil die verstoffwechseln das noch von alleine, meistens jedenfalls. Und solange die Kinder noch ordentlich durch die Gegend rennen, ist das auch alles kein Problem.
Ja, die sind unglaublich sportlich. Die sind beide im Leichtathletikverein, die Großen, die machen zweimal die Woche Sport. Die dürfen noch ganz viel Kuchen essen.
Für die, die die Sendung noch nie gesehen haben, wofür bekommt man die rote Schürze?
Ja, also für die 3 Aufgaben kann man ja jeweils 20 Punkte erbacken. Also es sind insgesamt dann 60 Punkte, die man kriegen kann. Und wer dann am Ende des Tages am meisten Punkte von diesen 60 Punkten erreicht hat, bekommt dann die rote Schürze als Bäckerin der Woche.
Wenn man das zum ersten Mal verkündet bekommt, das ist schon ein besonderer Moment, oder?
Ja genau, bei mir war es ja in Sendung 2 soweit. Da habe ich dann die rote Schürze bekommen. Völlig unerwartet, weil die erste Aufgabe wirklich in die Hose gegangen ist. Also mir ist die eine Creme nicht fest geworden. Die Torte sah wirklich furchtbar aus. Da habe ich auch echt zu kämpfen gehabt mit mir, war sehr, sehr traurig. Und dann hat die technische Prüfung gut geklappt und die letzte Aufgabe auch. Und ja, also ich wäre einfach nur glücklich gewesen, wenn ich nächste Runde gekommen wäre. Und dann noch als Sahnehäubchen auf der Torte, diese rote Schürze in Sendung 2, das war einfach Wahnsinn.
Und dann bekommst du die ein zweites Mal umgebunden. Was mir so gefällt an der Sendung, ist, die anderen gönnen es dem Schürzenträger oder der Schürzenträgerin.
Ja, ich weiß nicht, wie es in den Folgen davor war, sicherlich auch, aber wir waren ein unglaublich tolles Team. Wir haben uns gegenseitig unterstützt, wir haben uns gegenseitig das geholfen und auch den anderen das gegönnt. Ich habe es auch jedes Mal gesagt, wenn es jemand anders verdient, mehr Punkte hat, dann kriegt der die rote Schürze. Es geht nach Leistung und wir haben uns wirklich nichts missgegönnt. Also wirklich, auch jetzt stehen wir noch im Kontakt. Wir sind sehr unterschiedliche Typen, Charaktere, aber wir verstehen uns mega. Also das war ja wie eine kleine Familie dort vor Ort. Ja, das war ja meine Familie, mit der habe ich ja jeden Tag dann gegessen dort und mit denen habe ich abends gequatscht, meine Probleme ausgetauscht. Und ja, warum soll ich denn mit denen dumm tun, wenn die ja im Moment ja für mich da sind und mir gut tun? Ja.
Ist dir das nicht manchmal auch ein bisschen auf den Keks gegangen, wenn Eni plötzlich um die Ecke kommt und sagt, noch 10 Minuten?
Ja, das bin ich auf den Keks gegangen, aber das war manchmal echt, wo ich dachte, oh Gott, wie soll ich das noch schaffen, dass diese Zeitansagen, die haben mich schon manchmal richtig erschrocken, weil du bist ja so mitten in deinem Arbeiten und willst dann einfach nur fertig werden und dann sagt die dir noch, schlimmer waren ja die 2-Minuten-Ansagen, weil du merkst halt einfach, jetzt kannst du nicht mehr viel machen, jetzt solltest du fertig werden. Das war schon immer so, oh Gott. Ja, das war Horror.
Wie ist Eni sonst?
Eni ist wirklich genauso, wie man sie im Fernsehen sieht. Die ist total authentisch. Die hat ja auch auf Schloss Stülpe haben die genächtigt. Und wenn wir da früh waren, waren die auch dort. Und so wie sie halt mit ihren Kleidern vor der Kamera steht, genauso hat sie die privat an und auch vom Typ und wie sie mit uns redet und hat uns auch ganz viele Tipps gegeben für vor der Kamera, weil sie nur ganz viel Fernseherfahrung hat, worauf wir achten sollen, wie wir schauen sollen, wie wir uns vielleicht hier und da gestikulieren sollten. Ganz toll. Also ich kenne sie ja nur aus Kindheitstagen, wo sie bei, ich glaube, Viva oder MTV war sie. Und das ist dann so verrückt, mit jemandem wie Eni dann dort zusammen vor der Kamera zu stehen. Das war schon auch für mich so, ja, war schon cool.
Das glaube ich sehr, sehr gerne. Wie hast du die Jury so empfunden?
Also die Jury selber, ich glaube, die kommt im Fernsehen ein bisschen strenger rüber und unsympathischer rüber, als sie wirklich ist. Die sind eigentlich mega sympathisch. Die müssen natürlich versuchen, objektiv dort zu werten und können natürlich nicht nur, weil sie vielleicht den einen oder anderen mehr mögen, dort anders bewerten. Ne? Deswegen müssen die halt so straight rüberkommen. Und gerade Bettina, habe ich das Gefühl, die kommt noch ein bisschen strenger rüber. Mhm. Die ist aber tatsächlich von den beiden die noch liebere und freundlichere. Also die war wirklich so ein Mami-Typ und hat auch hinter der Kamera ganz viel mit uns dann gequatscht und Tipps gegeben. Aber auch Christian konnte man alles Mögliche fragen und die waren wirklich offen und die wissen ja, unter welchem Druck und Stress wir dort im Backzelt arbeiten.
Mhm. Wie ist das eigentlich, wenn man da so über Stunden um die Wette backt? Du sagst ja, dass du hast Stress, du hast Druck. Wie gehst du mit sowas um?
Ja, ich weiß nicht, ob da mein Job mir tatsächlich so ein bisschen hilft, weil da muss ich ja auch nachts, wenn ich geweckt werde, ne, zum Beispiel so einen Notfall oder so, auch sofort funktionieren und habe da manchmal auch Zeitdruck, schnell zu machen, dann trotzdem kühlen Kopf zu bewahren und nach der Reihe alles abzuarbeiten. Zu Hause ist es sicherlich nicht immer so, weil man würde jetzt sagen, es ist nicht immer so, aber man hat ja so seinen Fahrplan im Backzelt gehabt, diese Aufgabe. Wenn man dann versucht einfach zu sagen, okay, nach der Reihe schnell abarbeiten, auch gerade bei den technischen Prüfungen, schnell das Rezept erfassen, die Situation erfassen, einen Plan machen und dann das abarbeiten. Wie gesagt, das ist ein bisschen wie auf Arbeit. Mhm. Deswegen war vielleicht auch mein Vorteil.
Was ich immer so festgestellt habe, auch in anderen Staffeln und auch so in den anderen Spielarten, wenn zum Beispiel die Promis backen oder so, da ist viel so, ich lese das schnell durch, ich glaube, ich hab's. Und dann ist dort aber irgendwo ein wichtiger Halbsatz, der irgendwie so ein bisschen überlesen wird. Ist dir das auch passiert?
Ja, tatsächlich. So in Folge 6, da hatte ich so viel Zeitstress. Und meist habe ich es immer geschafft, das Rezept einmal komplett durchzulesen und wusste, wie es am Ende aussehen soll. Und da habe ich das nicht geschafft. Und das war so viel zu tun in dieser kurzen Zeit, dass ich dann am Ende die Deko an der falschen Stelle angebracht habe. Also das war dann, oh je, und der Kandidat hinter mir hatte gar keine Zeit. Es zu lesen, hat einfach vorne bei mir abgeguckt und lustigerweise sind halt zwei Torten anders wie die anderen drei, weil wir zwei das halt einfach falsch gemacht haben. Also tatsächlich passiert das auch mir, ja.
Beim Kochen, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin, was Backen angeht, völlig blind. Mhm. Ich habe da irgendwie, ich komme damit nicht klar. Okay. Das ist so wie Physik und Chemie. In Physik war ich immer gut, Chemie habe ich nie wirklich hundertprozentig kapiert. Mhm. Das war immer irgendwie aus diesem Stoff und aus diesem Stoff wird ein anderer Stoff. Genau. Warum?
Ja.
So, und das konnte nie jemand erklären, sondern das war immer so, das ist so. Mhm. Ne? Also wenn du diesen flüssigen Stoff und diesen flüssigen Stoff zusammenschüttest, dann kommt entweder ein großer Knall oder es wird was Festes draus, was auch immer. Das ist eben so.
Ich fand Chemie immer sehr gut. Ich fand Biologie und Chemie sehr gut und hat dann auch als Wahlfach im Abitur hatte ich dann Chemie-Ernährungslehre. Das war halt für mich für ein Medizinstudium echt super. Wir hatten da auch 6 Stunden und das war für mich so eine Grundlage. Es war immer schon, auch meine Große jetzt, die hat jetzt auch Chemie dieses Jahr. Erste Arbeit war gleich eine 1, weil ich finde, das ist so logisch tatsächlich.
Okay, vielleicht lag es auch am Lehrer.
Oder so.
Für mich ist Chemie immer irgendwie wie Backen und Physik wie Kochen.
Okay. Ist Physik logischer für dich?
Ja, Physik ist für mich immer logischer gewesen. Und mit Kochen, ich weiß, wenn ich das und das mache, passiert das und das. Und
ja, es ist halt, beim Backen ist es schon
wird was nicht knusprig, hast du vielleicht zu wenig Hitze oder nicht genügend Geduld gehabt.
Ja, aber wenn du nach Rezept arbeitest eigentlich. Ja gut, aber zum Beispiel bei meinem Makaro-Rezept, das habe ich jetzt wirklich, Gott, wie viel tausend Mal gemacht. Beim ersten 3-4 Mal habe ich auch gedacht, hä, das kann doch nicht sein, warum werden die nicht? Das war doch in dem Rezept so einfach, ne? Nach Video gebacken. Mittlerweile habe ich einen Dreh raus. Ich weiß ganz genau, welche Farbe ich nehmen muss zum Einmischen und warum die dann so werden. Mhm. Und wenn jetzt Leute, die versuchen nachzubacken, nach dem ersten versuchen mir Bilder schicken und sagen, hat's denn nicht geklappt? Dann sage ich, hat bei mir beim ersten Mal auch nicht geklappt. Mhm. Dranbleiben, wenn ihr das wirklich wollt, üben. Die Konsistenz vom Teig, die Temperatur und so weiter und so fort. Also das ist schon auch eine Übungssache.
Gut, das ist es ja immer, ne? Letzten Endes. Ja. Man kann ja auch, wenn man als Koch übt, besser werden.
Ja, auf alle Fälle. Ja. Das ist ja bei mir im Backen jetzt genauso, was ich gerade, also meine Tochter hat das schon gesagt, in der Vorbereitung zum Casting hat sie gesagt, Mama, wie du zurzeit backst, so gut hast du noch nie gebacken.
Wenn das die Tochter sagt, dann weißt du, du hast alles richtig gemacht.
Und jetzt bin ich nach der Sendung, habe noch mehr gebacken und läuft. Also ich bin jetzt auch selber auch so sicher geworden, habe auch nicht mehr Angst, dass irgendwas schief geht, dass es jetzt umkippen würde oder so, weil ich dann schon sage, ich habe es ja schon so oft gemacht, auch die Creme, die funktionieren. Und das ist halt für mich gut.
Axel trifft Sibylle vom großen Backen. 3 Sendungen sind es noch, bis feststeht, wer die Staffel der Hobbybäcker gewinnt. Die Sendung läuft Mittwoch, 20:15 in Sat.1. Sibylle findet ihr auch auf Facebook und Instagram unter Sibylle, das große Backen 2024. Auf Facebook und Insta findet ihr auch Axel trifft. Gerne liken und folgen. Den Podcast gibt's jede Woche auf praktisch allen Portalen. Dort bitte abonnieren, dann bekommt ihr die jeweilige neue Folge automatisch zur Verfügung gestellt. Und bitte, das wäre nett, eine gute Bewertung dalassen. Ich bin Axel Metz, sage Dankeschön und bis zum nächsten Mal.